Brautführung. Meine Schwester wollte, dass ich ihr Brautführer sei. Es ist mir eine große Ehre, meine Schwester bis zum Altar zu begleiten. Weil ich bereits seit vielen Jahren nicht mehr in Südtirol lebe und ich in meiner Jugend auch nie sonderlich ein Freund der Traditionen gewesen bin, weiß ich allerdings nicht genau, was ein Brautführer ist. Ich weiß, was ein Trauzeuge ist, und ich weiß, was ein Pfarrer ist. Beim Brautführer bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber alle sagten: Oh, du bist der Brautführer, schön, zwinker, zwinker. Das Zwinker, Zwinker beunruhigte mich ein wenig. Ich wollte aber nicht als unwissend dastehen und beschloss, ruhig zu bleiben. Ich würde es schon im Laufe der Zeit erfahren. Ich nehme meine Pflicht als Brautführer selbstredend ernst und fragte daher Monate im Voraus, was ich dafür tun müsse. Ich erfuhr, dass ich drei Aufgaben hätte: den Brautstrauß bewachen, die Braut beschützen, die Braut dem Bräutigam übergeben. Diese Aufgaben klangen einfach. Von der Nachbarin meiner Mutter erfuhr ich beiläufig, dass es auf Hochzeiten oft diese bescheuerten Traditionen ausgeführt würden. Dass Freunde, Bekannte oder Kollegen Hindernisse aufstellen würden, wo das Ehepaar Aufgaben zu erfüllen hätte. Eine andere Tradition sei beispielsweise die Entführung der Braut. Da werde einfach die Braut entführt und der Brautführer müsse sie wieder finden, um sie dem Bräutigam zu übergeben. Blödes Späßchen. Ich hob meine Augenbrauen und schaute etwas besorgt meine Schwester an. Sie holte weit mit dem Arm aus und sagte: Weg mit dem traditionellen Scheiß, ich will heiraten. Meine Schwester wohnt seit Jahren in Wien. Sie kennt die Traditionen ja selber nicht mehr. Ich liebte meine Schwester und war beruhigt. Als mein Vater davon erfuhr, dass das Ehepaar nichts mit den Traditionen zu tun haben wollte, regte er sich auf. Was für eine Hochzeit sei das denn bitte? Keine Böller, keine Straßensperren, er schüttelte den Kopf, und nicht mal eine Entführung. Er fragte, wofür sie dann überhaupt heiraten wollten. Am Tag der Hochzeit bin ich ständiger Begleiter meiner Schwester. Wir gehen zur Stylistin Renate. Meine Mutter ist dabei, meine kleinere Schwester, auch die Trauzeugin. Es ist unterhaltsam. Auch mein Vater kommt vorbei. Ich begleite ihn auf eine Zigarette vor dem Salon. Dort steckt er mir die Info, dass auf den anderen Teil der Familie Verlass sei. Es werde nämlich für eine Brautentführung gesorgt. Er hält sich den Finger vor den Mund, ich solle darüber aber schweigen. Ich sagte: Aber eine Entführung sei ja auch schlecht für mich. Er sagte, ich müsse nur die Braut finden und alle Rechnungen zahlen. Ich fragte, wie meinst du, ich muss die Rechnungen zahlen? Er erklärt mir den umständlichen Part, dass die Braut und die Entführungsgesellschaft in die Kneipen und Bars ginge, sich betrinke und dann die Zeche brelle. Die Rechnung müsse dann ich begleichen. Was? Ich? Ja genau, der Brautführer. Warum der Brautführer? Ja, weil es so ist. Im Salon der Friseurin erzählte ich meinen Verbündeten vom vermutlich bevorstehenden Akt. Die Braut greift sich an die Stirn. Oh, wie furchtbar das doch sei. Sabine schlägt vor, die Entführung selbst in die Hand zu nehmen. Also Sabine, die Trauzeugin, schlägt vor, die Entführung selbst in die Hand zu nehmen und mit der Braut ein paar Schnäpschen zu trinken. Die Braut säße schließlich bei uns im Auto und könne daher nicht von Dritten entführt werden. Den Frauen gefällt die Idee und mir sowieso. Ich bin richtig begeistert. Es wird Nachmittag, die Ringe werden getauscht, es wird gesungen, geweint und es gibt Vorfreude auf das Essen. Auf dem Weg von der Kirche ins Gasthaus spricht mich der Trauzeuge des Bräutigams an. Offenbar hätten sich die Frauen zusammengetan, um die Braut zu entführen. Er wolle mich nur warnen, ich sei ja der Brautführer, zwinker, zwinker. Ich zwinker, zwinkere siegesgewiss zurück und verrate ihm, es sei schon vorgesorgt, die Braut werde von ihrer Trauzeugin entführt und ich käme persönlich mit. Er lacht und sagt, das sei auch nicht schlecht. Etwas später kommt die Trauzeugin Sabine und ich schlage vor, mit der Entführung bis 5 zu warten, damit wir noch in Ruhe ein paar Grappas trinken können. Sie sagt, das ginge nicht, und ich frage, warum denn das nicht ging. Und sie sagt, weil sie gleich nach dem Essen mit den anderen Frauen die Braut entführe. Ich bin zuerst verwirrt, also frage ich, wie meine Rolle darin aussehe. Das wüsste sie auch nicht, aber das sei dann wohl so, dass ich sie suchen müsse. Ich glaube der Sache noch nicht so recht, belächle die Situation und erzähle es meiner Schwester, der Braut. Sie ist sehr beschäftigt, umringt von Menschen, die mit ihr reden wollen. Ich bin aber etwas beunruhigt und drängle mich dazwischen. Ja, davon habe ich sie auch gehört. Ja, schon verrückter Plan. Sie lächelt Tanten an und nimmt Geschenke entgegen. Ich setze mich erstmal an den Tisch, trinke ein Bier. Zwischen dem dritten und dem vierten Gang hole ich mir Hilfe vom Bräutigam und seinen Trauzeugen. Ich weihe sie ein. Ich würde natürlich alles dafür tun, dass die Braut erst gar nicht verschwende, aber es erschleicht mich das Gefühl, dass wir zu dritt gegen 2 Dutzend Frauen ziemlich machtlos sind. Und die Frau nehme die Situation nicht sonderlich ernst. Falls wir es nicht verhindern können, soll mich der Trauzeuge fahren und der Bräutigam soll im Wagen sitzen bleiben, bis ich ihm seine Holde bringe. Sie nicken beide. Sie nicken ein bisschen nachdenklich, aber sie nicken immerhin. Nach dem Essen werde ich von meiner zukünftigen Schwippschwägerin Eva eingeweiht. Eva ist der Kopf der Entführung. Sie senkt ihre Stimme und sagt, in einer Viertelstunde ging es los. Ich müsse dann ein bisschen wegschauen, sie kichert. Wie was wegschauen? Sie lacht mich aus. Das ist so. Alles ist immer so. Ich bin der Brautbeschützer und nun sagt man mir, in jenem kurzen Augenblick, in dem ich meiner Pflicht als Brautführer nachkommen muss, einfach wegzuschauen. Ich bin stinkig, ich gehe zu den Männern, sie wissen auch nicht so genau, wie mit der Situation umzugehen sei. Sie kennen aber die Regeln. Was ich mir diesmal merke, es geht eigentlich nur um den Brautstrauß. Eine Braut ohne ihren Strauß ist praktisch wertlos. Ich bin erleichtert. Ich kann mich erinnern, dass die Bewachung des Brautstraußes zu den 3 wichtigen Regeln gehörte. Weil sich alle an der Schnapsbar und in der Raucherecke tummeln, betrete ich den leeren Speisesaal und im leeren Speisesaal sehe ich den Brautstrauß auf dem Tisch liegen. Kurz überfliegt mich ein Schuldgefühl. Oh, der Brautstrauß, du hast den Brautstrauß aus den Augen verloren. Doch der Überflug ist von kurzer Dauer. Ich lasse den Brautstrauß hinter die Gardine verschwinden. Danach bestelle ich an der Bar einen Verdauungsschnaps. Beim zweiten Verdauungsschnaps betritt meine Mutter das Wirtshaus und verkündet stolz, die Braut sei entführt. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Frauen aufgeregt den Strauß suchen. Die siegessichere Verkündung meiner Mutter überrascht mich allerdings. Daher checke ich im Speisesaal die Gardinen. Der Brautstrauß ist nicht mehr da. Ich rufe den Bräutigam und seinen Zeugen. Wir müssen los. Doch die anderen Männer weisen mich an, mich zu setzen. Man müsse ihnen eine Viertelstunde Vorsprung geben. Was, eine Viertelstunde Vorsprung? Ja, eine Viertelstunde Vorsprung. Ich lasse mir wieder von den Männern die Regeln erklären. Was ich mir merke, das müsse so sein. Ich schaue aus dem Fenster und sehe einen Konvoi mit weißen Blumen und Schleifen auf den Autos vorbeirasen. Mein Vater springt aufgeregt von der Terrasse in den Schankraum. Sie sind Richtung Andrian gefahren. Er ist aufgeregt wie ein 20-Jähriger. Er will wissen, wer mich fährt und erwähnt, wie lächerlich das sei, dass ein Brautführer ohne Führerschein, was für eine lächerliche Brautentführung. Er schüttelt den Kopf. Ich antworte ihm, der Trauzeuge des Bräutigams würde fahren und der Bräutigam käme mit. Das ginge ja gar nicht, sagt mein Vater. Der Bräutigam hat bei der Entführung nichts zu suchen. Der muss warten, bis ihm die Braut gebracht wird. Basta. Der Bräutigam scheint diese Idee zu gefallen. Ich beobachte, wie mein Vater geschickt meinen mühsam aufgebauten Rettungstrupp demontiert. Seine jugendliche Aufgeregtheit lässt mich Schlimmes ahnen. Er fragt den Trauzeugen nach seinem Auto. Dieser nennt den Hersteller. Langsame Blechbüchse, sagt mein Vater. Damit kommt man doch nirgendwo hin. Er fuchtelt mit den Händen und sagt, komm, Sohnemann, ich fahre dich. Mir graut es. Ich hebe meinen Arm, um den Trauzeugen feierlich auf die Schulter klopfend zu sagen, nein, nein, wir beide machen das schon. Doch als ich dazu ansetzen will, strahlt dieser erfreut und sagt, das wäre schön, dann können wir noch einen Schnaps trinken. Also formt mein Vater das Team. Ich soll die Rechnungen bezahlen und Marco, der Freund meiner anderen Schwester, soll mitfahren. Aufs Auto aufpassen oder so. Marco, Sizilianer, spricht kein Wort Deutsch, sagt sicherheitshalber ja. Der kleine Jakob ruft aufgeregt, darf ich auch mit? Dann ist die Vorsprungsviertelstunde auch schon vorbei und wir steigen in Vaters Auto. Er tritt aufs Gaspedal und wir quietschen in Richtung Andrian. In Andrian gibt es das Wirtshaus zum Schwarzen Adler, dort, wo wir uns nachher zum Kuchen schneiden und Schnaps trinken treffen sollen. Der Bräutigam und die anderen Männer würden uns dort später erwarten. Die Männer scheinen sich nicht sonderlich für die entführte Braut zu interessieren. Sie nippen am Bier. Mein Vater trägt einen großen schwarzen Hut. Das sieht scheiße aus. Er flucht über die Entführerinnen. Keine Anhaltspunkte haben sie gegeben. Ah, oh, was für eine dämliche Entführung. Oh, die können überall sein. Ah, oh, ja, gar bis nach Bozen gefahren. Na, die sollen es sein lassen, wenn sie nicht wissen, wie das geht, etc., etc. Ich sage, der Hutseher war komisch aus. Er hört es nicht. Und dann tritt er auf die Bremse. Am Ortsausgang steht ein Gasthaus. Ich muss hineingehen und fragen, ob die Braut da gewesen sei. Der kleine Jakob ist schon aus dem Auto gesprungen und wartet auf mich bei der Gasthaustür. Ich steige aus, fühle mich ein wenig seltsam mit der Blume am Revers und betrete das Gasthaus. Jakob folgt mir. Am Tresen stehen ein gutes Dutzend halbleere Sekt- und Schnapsgläser. Die Wirtsfrau kommt, lächelt müde und sagt zu mir, das macht 41 Euro. Und fügt hinzu, ich müsse alle halbleeren Gläser austrinken, bevor ich weiter dürfe. Das habe ich als Auftrag bekommen. Austrinken ist leicht. Der kleine Jakob ist 7 und fragt mich, ob er die Sektgläser austrinken darf. Seine Mutter gehört zu den Entführerinnen. Deshalb sage ich ja. Zurück im Auto fragt mein Vater als erstes, ob sie einen Tipp hinterlassen haben. Ich sage nein. Ich sage das, weil ich keine Lust habe, noch einmal hineinzugehen. Er schimpft wieder über die miserable Qualität der Entführung und gibt Gas. Wir lassen Nals hinter uns und jagen mit den Wagen die Kurven in Richtung Andrian. Das ins Tal hinunter in Richtung Andrian. Mitten im Wald kommt eine Kreuzung. Er fragt mich, links oder rechts? Ich sage links und er fährt nach rechts. Ich frage ihn, wo er den Hut eigentlich herhabe. In einer Kurve stehen 3-4 Häuser. Eines davon ist ein Gasthaus. Der kleine Jakob aufgeregt von hinten. Hier, hier, Evas Astra. Ich weiß nicht, wie ein Astra aussieht, aber auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus stehen mehrere Autos mit weißen Blumen und Schleifen an der Scheibe. Mein Vater ruft, Volltreffer. Ich steige aus, Vater steigt aus und der kleine Jakob rennt zur Gasthaustür. Marco bleibt im Wagen. Er schaut auf die schönen Lichter im Tal. Das Gasthaus ist voll. Ganz hinten sehe ich die bekannten Gesichter der Damen aus der Brautgesellschaft. Ich drängle mich durch die Menschenmassen an der Bar und plötzlich gibt es einen lauten Aufschrei. Ein Sektglas geht zu Bruch. Das Entführungskommando rennt auf mich zu und hält mich fest. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Als ich aber meine Schwester sehe, die Braut also, bin ich ziemlich glücklich und rufe, Schwester, hier bin ich, ich komme, halte durch. Doch meine Schwester schaut mich entsetzt an und ruft dem Entführungskommando zu, kommt Mädels, folgt mir, durch die Küche. Wie eine Seppelwurzel bleibe ich stehen. Ich schaue dem Frauenhaufen zu, wie er sich hinter die Bar drängt und mit lautem Getöse in der Küche verschwindet. Die Gäste an der Bar sind amüsiert und Jakob zieht an meiner Krawatte. Was los sei, will er wissen. Ich bin er böse, sage ich. Jakob grinst breit und begeistert. Ja, und ich bin auch böse. Draußen herrscht große Aufregung. Mein Vater liegt bäuchlings auf der Motorhaube eines gastgebenden Autos und schreit, wo ist die Braut? Weiter hinten auf dem Parkplatz jagen 4 Autos mit Blumen und Schleifen an der Scheibe in Richtung Parkplatzausgang. Marco kurbelt die Scheibe herunter und zeigt auf den jagenden Autos. Er ruft, la la, le macchine. Mein Vater lässt das Auto los und sprintet zu seinem eigenen Auto. Jakob springt dazu, bei mir dauert es ein bisschen länger. Mein Vater schreit. Wieder im Auto sage ich zu meinem Vater, dass mir sein Hut scheißegal ist. Er beschwert sich, dass wir jetzt wieder nicht wissen, wo sie hingefahren sind. Wir fahren erst Richtung Andrian weiter. Nach einigen Weggabelungen beschließen wir links nach Lana zu fahren. Doch dann merken wir, dass Lana zu weit ist. Und wir kurven dann wieder mit mörderischem Tempo durch die Apfelwiesen Richtung Andrian. Ich sage zu meinem Vater, dass wir aber schon ein bisschen schnell unterwegs sind. Und der sagt, ich solle die Frauen, in Klammer, Scheißweiber, die sollen das entführen, sein lassen, wenn sie nicht wissen, wie das geht, anrufen, weil sie uns schon wieder keinen Tipp hinterlassen haben. Bevor ich ihn nach seinem Mobiltelefon fragen kann, nimmt er es selbst in die Hand und wählt die Nummer meiner Schwester. Ma, wo seid ihr denn? Aha, blauer Kirchturm, aha, aha. Er legt wieder auf und sagt, ein blauer Kirchturm, sie sind in Filbian. Ich sage, Terlan habe aber auch einen blauen Kirchturm. Und übrigens, der in Filbian sei doch eher gräulich. Wir fahren natürlich nach Filbian, ans andere Ende der Talsohle. Das Etschtal ist kein typisches Alpental. Das Etschtal ist sozusagen eine weite Ebene mit steilen Wänden an den Seiten und dazwischen drin eine Autobahn, eine Zugstrecke und unzählige 2 Meter breite Asphaltstraßen, die Apfelwiesen durchschneiden. Wir durchschneiden die Apfelwiesen bei Tempo 80, während mein Vater telefoniert. Ich fange wieder an, seinen Hut scheiße zu finden. In Filbian gibt es weit und breit keinen Hochzeitskonvoi, also fahren wir in Richtung Süden nach Terlan. Terlan auf dem Dorfplatz vor dem bläulichen Kirchturm stehen mehrere blumenverzierte Autos. Alle steigen aus, sogar Marco. Ich bleibe kurz sitzen, erinnere mich aber daran, dass jemand die Rechnung bezahlen muss. Nein, nicht jemand, sondern ich. Und steige auch aus. Ich latsche über den Platz am Glühweinstand vorbei zum Gasthaus. Am Glühweinstand verrät mich meine Blume am Revers. Die Leute lachen und prosten mir zu. Das ganze Dorf weiß Bescheid. Ich betrete das Gasthaus, die Gäste machen mir Platz. Das Entführungskommando wurde natürlich längst von meinen männlichen Begleitern verscheucht. Ich gehe zum Tresen und frage nach der Rechnung. Ich setze mich hin und schaue ein wenig betrübt und bestelle einen Schnaps dazu. Die Wirtin lächelt, sagt 43 Euro und fragt, ob ich der Bräutigam sei. Ich nicke, stelle dann aber fest, dass ich nicht der Bräutigam bin, sondern der Brautführer, korrigiere mein Nicken und frage, ob sie mir den Schnaps doppelt machen könne.
Sie macht ihn doppelt und sagt, der geht aufs Haus. Dann verlasse ich das Gasthaus und auf dem Platz rennt mir der kleine Jakob in die Arme. Wo bleibst du denn? Also, wo bleibst du denn? Dann sehe ich meinen Vater mit mörderischem Tempo über den Platz fahren, der Platz, der eigentlich Fußgängern vorbehalten ist. Vor uns hält er und schreit, wo bleibst du denn? Ich steige ein. Die Frauen seien vorne links abgebogen, sie seien also unterwegs nach Andrian. Andrian ist gut, denke ich, das Endziel sozusagen. Ich drehe mich zu Marco und frage ihn auf Italienisch, ob er den Hut meines Vaters auch albern fände. Er sagt, sie. Das freut mich. Die Apfelbäume verschwimmen bei hoher Geschwindigkeit zu einer grauen Wand. Ich mag das. Das erinnert mich an früher, als es immer so viel geschneit hat, als an der Straße immer die hohen, schmutzig weißen Wände standen. Schneewände. Kurz vor Andrian tritt mein Vater voll in die Bremse. Es quietscht. Und als wir stillstehen, stehen wir quer vor einem Parkplatzausgang. Der Parkplatz gehört zu einem Wirtshaus. Mein Vater hat sehr geschickt gebremst, da der Ausgang der einzige Ausgang ist, kann niemand mehr raus. Das Entführungskomitee samt Braut ist sozusagen gefangen. Sozusagen nur, weil eines der Entführerautos die Situation sofort erkannt hat und dabei ist, das eingemauerte Blumenbeet, das den Parkplatz auf der hinteren Seite von der Straße abschneidet, umzufahren. Der kleine Jakob wirft sich auf ein willkürliches Entführerauto. Mein Vater versucht, das flüchtende Auto aufzuhalten und Marco läuft den Parkplatz ab. Ich reiße die erste Wagentür auf. Es sind Sabine und ein paar andere Frauen. Wertlos. Doch beim nächsten Wagen bin ich erfolgreich. Es ist Evas Auto und die Braut sitzt drin. Der gesamte Wageninhalt schreit auf. Da die Braut hinten sitzt und die hinteren Türen verschlossen sind, tauche ich vorne über Eva in den Wagen ein und greife nach der Braut. Sie schreit Vokale. Später fügt sie den vokalen Konsonanten hinzu und plötzlich verstehe ich, was sie zu sagen versucht. Sie habe den Strauß gar nicht. Ich überprüfe sie und stelle fest, dass sie die Wahrheit spricht. Die Braut ohne ihren Strauß, auf diese Situation bin ich nun nicht vorbereitet. Ich liege wie ein Torpedo im Auto quer über verschiedene Menschen hinweg, halte die Braut fest und realisiere, dass ich eigentlich gar nicht die Braut brauche, sondern den Strauß. Ich frage, ob das die Regeln sind, woraufhin mir die anwesenden Frauen die Regeln erklären. Was ich mir merke, die Braut ist gar nicht so wichtig. Dämlicherweise wusste ich das eigentlich schon, somit überlege ich, was nun am besten zu tun sei. Dann fällt mir auf, dass ich ziemlich unbequem liege, also kämpfe ich mich wieder nach draußen. Eva ist erleichtert. Dann weiß ich nicht ganz genau, was geschieht. Was ich registriere, ist Sabine, die versucht, Vaters Auto aus der Auffahrt wegzufahren, weil mein Vater die Schlüssel stecken lassen hat und gerade auf der Motorhaube eines anderen Autos liegt. Marco hindert Sabine daran, das Auto von der Einfahrt wegzuparken. Die Mutter des Bräutigams rennt von einem Auto über den Parkplatz zu einem anderen Auto und hat eine dicke Beule unter ihrem Kleid, was verdächtig nach einem versteckten Brautstrauß aussieht. Und Vater liegt später auf der Motorhaube eines anderen Autos. Als ich wieder koordinierter wahrnehmen kann, steht der kleine Jakob vor mir. Er hält mir grinsend den Brautstrauß entgegen und sagt, jetzt noch die Braut. Die Braut ist einfach. Der Beifahrer sitzt im Auto der Braut, ist aus irgendeinem Grund frei. Ich setze mich hinein und sage der Fahrerin, sie solle nun zum Schwarzen Adler fahren. Der Bräutigam warte. Ich hebe den Strauß und alles verstummt. Der kleine Jakob ruft mein Team zusammen und alles scheint sich zum Ende zu neigen. Ich habe es geschafft und die Öffentlichkeit nimmt daran teil. Schön ist das. Ich muss allerdings dreimal wiederholen, dass die Fahrerin jetzt losfahren solle, bis sie mich endlich ernst nimmt. Irgendwie scheint jetzt alles ruhig geworden zu sein. Die Braut ist unter Dach und Fach, wir sind auf dem Weg zum Bräutigam und es hat keine Toten gegeben. Die Entführung hat ein gutes Ende genommen. Doch dann geschieht die Katastrophe. Die Katastrophe für meine Ehre jedenfalls. Wir kommen endlich beim Schwarzen Adler an. Auf dem Parkplatz halten wir. Neben uns parkt Sabine, die Braut steigt aus und steigt in Sabines Wagen wieder ein. Sabines Auto brummt laut auf und fährt talabwärts. Bevor ich alles richtig verstanden habe, startet auch Eva den Wagen und fährt los, jedoch talaufwärts. So sitze ich in Evas Wagen, hinten lachen die Frauen und ich versuche vorsichtig ein Bild dieser neuen Situation zu formen. Die erste Sache ist klar, die Braut ist wieder weg. Die zweite Sache ist schwieriger zu verstehen, deshalb frage ich bei Eva nach, ob sie jetzt umkehren würde und der Braut nachfahre, wenn ich es ihr befehle. Sie brustet und schüttelt den Kopf. Sie fährt 80 den Berg hoch. Ich bin also ein Gefangener. Ich wäre lieber eine Geisel. Wir sind schon ein ganzes Stück gefahren. Mir fällt keine neue Taktik ein. Es ist nicht einfach, die Aussicht hier oben ist schön. Man kann fast das ganze obere Etschtal überblicken. Zudem läuft im Radio Schrammelmusik. Doch dann bittet mich Eva, kurz das Lenkrad festzuhalten. Sie müsse ihre Jacke ausziehen. Nichts lieber als das. Und hier bittere ich meine Chance, ein bisschen Macht über mein eigenes Schicksal wieder zu erlangen. Doch ich traue mich nicht, gefährliche Manöver mit dem Lenkrad zu vollbringen. Ich bin ein miserabler Autofahrer. Doch das bessere Erpressungsmittel bietet sich gleich, als Eva mir verächtlich ihre Jacke auf meinen Schoß wirft. Sie kehrt abrupt um und sie schreit. Da sei ihr Handy drin, da sei ihr Geld drin, während ich die Jacke aus dem Fenster halte und ziemlich grinse. Wieder zurück beim Schwarzen Adler befehle ich der Fahrerin anzuhalten. Sie gehorcht. Ich halte den Strauß hoch und sage, dass ich den Strauß habe und ich jetzt reinginge zum Bräutigam, um ihm den Strauß zu überreichen. Ein bisschen merkwürdig scheint mir das schon, so will er doch die Braut haben und nicht einen Strauß. Aber ging es letztendlich nicht um den Strauß? Ich lasse mir wieder die Regeln erklären. Was ich mir diesmal merke, Braut und Strauß sind mir wurscht. Mit dem zerfledderten Brautstrauß betrete ich das Lokal. Die Männer stehen an der Bar und prosten mir lachend zu. Ich beschließe, sie zu ignorieren, gehe in die Wirtsstube und sehe das glückliche Brautpaar. Die Braut sitzt mit einem strahlenden Lächeln wie ein Bräutigam. Ich setze mich neben sie und verschränke die Arme. Ich bekomme ein Bier. Nachher kommt mein Vater rein. Die Braut sagt zu mir, sieht unmöglich aus, der Hut, gell?